Mein Zyklus ist für mich einfach etwas, ja, das zu mir gehört. Manchmal im guten und manchmal im schlechten Sinne.
Wenn ich an Zyklus und Sport denke, dann ärgere ich mich, dass ich nicht schon viel früher in meiner Karriere mich damit auseinandergesetzt habe.
Ich weiß, dass eigentlich alle in meinem leistungssportlichen Umfeld sehr wenig über den Zyklus der Frau wissen.
Wenn ich an Zyklus und Sport denke, dann hatte das lange, lange Zeit leider nichts miteinander zu tun.
Mein Kopf, mein Körper, mein Herz, alles zusammen.
Mein Zyklus ist für mich leider immer mit sehr großen Schwierigkeiten und Schmerzen verbunden, dadurch, dass ich unter Endometriose leide.
Der schönste Moment in meinem Zyklus ist, wenn das Östrogen wieder reinkickt und ich so viel Liebe, Energie verspüre und einfach glücklich bin.
Julia und ich betreue bei Athleten Deutschland das Projekt Athletin D, aus dem auch dieser Podcast entstanden ist. Athleten Deutschland setzt sich für die Stimme, den Schutz und die Perspektive von allen Bundeskaderathletinnen und Athleten ein. Wenn du Bundeskaderathletin oder Athlet bist, dann kannst du einfach kostenlos Mitglied werden unter www.athleten-deutschland.org.
Blut, Schweiß und Training, das ist der Titel unseres Podcastes und heute sprechen wir über die Basics sozusagen, über den Zyklus im Allgemeinen. Und wenn ihr denkt, ihr wisst schon alles, dann ist das super, weil es zeigt, dass ihr euch mit eurem Körper schon ziemlich intensiv befasst habt. Und trotzdem bin ich sicher, dass auch ihr heute noch Neues erfahren könnt von unserem heutigen Gesprächsgast. Sie ist Medizinerin und befasst sich seit Jahren mit den Themen Zyklus, Kinderwunsch und Verhütung, hat schon 1999 ein mehrfach preisgekröntes Programm auf den Weg gebracht, zur Aufklärung von Jugendlichen in der Pubertät, macht regelmäßig Workshops mit jungen Mädchen, aber auch mit Eltern. Also, wenn es jemanden gibt, der alles über das Thema Zyklus weiß, dann ist sie das. Dr. Elisabeth Reit-Paula. Herzlich willkommen, Elisabeth. Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke schön, Sandra.
Ja, wir freuen uns. Unsere Hörerinnen sind vor allem junge Frauen, sportbegeisterte Frauen. Wie gut kennen die sich nach deinen Erfahrungen mit ihrem Zyklus aus?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich erlebe ab und zu Frauen, die sagen, ich weiß ganz genau, wo ich in meinem Zyklus stehe. Ich weiß, wann ich fruchtbar bin. Und dann frage ich, ja, wie weißt du denn das? Und dann sagen die, das sagt mir meine App. Und dann breche ich innerlich zusammen, weil meistens ist es so, dass sich herausstellt, dass viele Frauen, zunehmend viele Frauen, eine App verwenden, in der dargestellt wird, hier bist du in der ersten Phase, dann da hast du deine fruchtbare Zeit, deinen Eisprung und dein Eisprung im nächsten Zyklus wird da sein und da sein. Und dann fühlen sich die Frauen gut informiert. Und das ist natürlich brandgefährlich und das hat mit einer Körperkompetenz und mit dem Wissen um den Zyklus gar nicht viel zu tun. Und es gibt sogar Apps, und das ist wirklich traurig und eigentlich ein bisschen hinters Licht führen der Frau, die wünschen und anregen, dass man viele Symptome einträgt, wie es einem geht, wie man geschlafen hat und so weiter. Und in Wirklichkeit werden diese Symptome überhaupt nicht in die Darstellung der fruchtbaren und unfruchtbaren Zeit oder der Zyklus, des Zyklus allgemein, mit hineingenommen und registriert. Und das ist traurig. Also Frauen und ganz allgemein Jugendliche fühlen sich ja total gut aufgeklärt und wissen eigentlich alles. Aber wenn man dann ins Detail geht, wie lange ist denn ein Zyklus, dann ist allgemein immer noch verbreitet, ja, ein Zyklus hat 28 Tage und der Eisprung ist am 14. Tag. Und auch das ist ein absolut brandgefährliches Halb- und Falschwissen. Und wenn ich da kurz eine Anekdote erzählen darf, ich habe eine Fortbildung bei minderjährigen Schwangeren gemacht, die ungeplant schwanger geworden sind und habe eine Fortbildung über den Zyklus gemacht. Und an der Stelle, wo wir dann miteinander analysiert haben, wie sie denn ungeplant schwanger geworden sind, dann hat eine 17-jährige Realschülerin gesagt, ich verklage heute noch meinen Biolehrer. Warum? weil sie sich tatsächlich Schulwissen gemerkt hat. Sie hat nämlich gelernt, der Eisprung sei am 14. Tag und sie hat mit ihrem Freund ein einziges Mal Verkehr gehabt, und zwar am 26. Zyklustag, und hat erwartet, sie sei nicht mehr fruchtbar und es käme in ein paar Tagen dann ihre nächste Periode und alles ist wunderbar. Und sie ist ungeplant schwanger geworden, weil natürlich die Vorstellung vom 28-Tage-Zyklus mitnichten der Realität entspricht. Das muss man eigentlich sofort aus dem Gehirn entfernen. Der Zyklus ist sehr, sehr, sehr unregelmäßig und das ist positiv. Er ist ein Ausdruck unserer Lebendigkeit, unseres Lebens als Frau und es ist ein sehr sensibles Gebilde sozusagen in unserem Körper und sagt uns auch sehr viel. Aber da gehen wir wahrscheinlich später noch drauf ein.
Genau, das machen wir. Elisabeth, wir gucken gleich mal auf die unterschiedlichen Phasen des Zyklus. Aber ich glaube, dass es wirklich relativ viele Frauen gibt, egal welchen Alters, denen das nicht klar ist, dass diese 28-Tage-Regelung so gar nicht besteht. Also ich habe das auch so gelernt. 28 Tage, naja, mal zwei mehr, zwei weniger. Du sagst ja aber, der Zyklus kann deutlich länger sein.
Es gibt Zyklen, die sind 20, 21 Tage und da kann der Eisprung, und das ist ja immer die wichtige Sache, wo ist da der Eisprung, wo ist eigentlich, das ist auch für die Sportlerinnen wichtig, zu wissen, wo befinde ich mich in meinem Zyklus. Und da kann der Eisprung bei kurzen Zyklen, kann der um den 10., 11. Zyklustag sein. Und auf der anderen Seite gibt es sehr lange Zyklen, die über viele Wochen gehen. Und der Eisprung ist dann entsprechend viel später. Beispielsweise, wir haben eine dokumentierte Schwangerschaft in unseren Datenbanken der Uni Düsseldorf und Heidelberg, mit denen ich zusammen unterwegs bin. Da gibt es Schwangerschaften am 64. Zyklustag, am 180. Zyklustag. Und dann folgt, das heißt, diese erste, vielleicht kommen wir jetzt an der Stelle gleich drauf, diese erste Zyklusphase, ich spreche niemals von Hälfte, bei Hälften gibt es nur im Fußballspiel. Erste Hälfte, Pause, zweite Hälfte, das ist Fußballspiel, das hat nichts mit dem Zyklus zu tun. Wir sprechen ausschließlich von Phasen und die erste Phase, in der sozusagen eine Eizelle heranreift, diese Phase kann total unterschiedlich lange sein. Während die zweite Phase dann nach dem Eisprung relativ konstant ist, etwa 10 bis 16 Tage maximal, 10 bis 16 Tage. Und die erste Phase ist variabel und kann von Zyklus zu Zyklus auch innerhalb der Frau selbst sehr variieren, sodass sie sich nicht verlassen kann, dass sie sagt, im Zyklus vorher hatte ich meinen Eisprung am Tag so und so und dann wird es, und das ist das, was die Apps auch machen, dann wird es projiziert auf den nächsten Zyklus und da ist es ganz anders und dann stehe ich wieder im Wald sozusagen.
Dann lass uns einmal sozusagen auf den Zyklus als Gesamtes gucken. Wir haben jetzt zwar schon einen Ausflug gemacht sozusagen in die erste Phase, wollen es aber jetzt trotzdem nochmal als Ganzes nehmen. Der Zyklus ist ja, weiß Gott, mehr als die paar Tage, wo Frauen ihre Regel haben, sondern er besteht, du sagst es, aus verschiedenen Phasen. Wenn man mal eine Definition geben müsste mit der Zyklus, was ist das? Gibt's das? Geht das?
Genau. Der Zyklus ist, wenn ich da eine Definition geben müsste, er ist immer eine Vorbereitung auf einen, ich nenne es ganz liebevoll ausgedrückt, auf einen besonderen Gast. Also der Zyklus hat mit, natürlich, und das wissen alle, mit Kinderkriegen, mit Fortpflanzung zu tun. Das heißt, in jedem Zyklus, und wir Frauen haben von der Pubertät bis in die Wechseljahre etwa 400 solche Zyklen, sprich Vorbereitungen auf die Möglichkeit, dass eine Spermie und eine Eizelle zusammenkommt und ein neues Leben entsteht. Wir sprechen da von der Gleichung des Lebens. Spermie plus Eizelle. Und dazu brauchen wir Vorbereitung seitens des Körpers der Frau. Und das ist ein Zyklus. Aber man muss wissen, Früher hat man gedacht, der Zyklus ist ausschließlich für die Fortpflanzung da. Und da gibt es natürlich Lebenssituationen, viele Lebenssituationen im Körper von Frauen, im Leben von Frauen, Entschuldigung. Beispielsweise jetzt im Leistungssport, wo ich sage, naja, Fortpflanzung brauche ich jetzt eh nicht. Dann brauche ich auch keinen Zyklus. Auf den kann ich jetzt verzichten. Der ist sogar eher unangenehm und lästig. Aber da gibt es nun eine Sache, die ganz wichtig ist. Nein, ich brauche deswegen einen Zyklus, weil nur wenn ein Zyklus, wenn die Frau einen Zyklus hat, diese Vorbereitung, dann werden auf, und da komme ich wahrscheinlich bei der Erklärung dann noch drauf, dann werden bei dieser sogenannten Eireifung, die in dieser ersten Zyklusphase immer wieder stattfindet, werden meine besten Freundinnen, die Östrogene, die Östrogenhormone gebildet. Und diese Östrogenhormone hat man früher gedacht, naja, die sind auch immer nur für die Fortpflanzung da. Die bauen die Gebärmutterschleimhaut auf und so weiter. Nein, diese Östrogene sind meine Gesundheitshormone, meine Wohlfühlhormone, meine Leistungshormone. Und diese Östrogenhormone gehen in jede Körperzelle, haben Rezeptoren in jeder Körperzelle. Und die werden leider Gottes nur gebildet, wenn eine Eireifung, das heißt eine Fortpflanzungsvorbereitung stattfindet. Das kann man nicht trennen. Und deswegen brauche ich einen Zyklus, brauche ich diese Vorbereitung sozusagen.
Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt einmal ein in die einzelnen Phasen. Phase 1.
Wunderbar. Phase 1. Also ich muss vielleicht noch kurz vorausschicken, dass die Frauen, wir Frauen, kommen mit allen Eizellen, die wir jemals in unserem Leben brauchen, bereits auf die Welt. Zu Beginn der Pubertät hat dann ein Mädchen nur, nicht nur, zu Beginn der Pubertät hat dann ein Mädchen etwa 400.000 Eizellen. Was die Spermien angeht, muss ich auch einen Satz vorausschicken. Wenn ein Paar beispielsweise Verkehr hat, dann ist es so, dass 300 Millionen Spermien in der Vagina landen. Und diese Spermien sterben normalerweise während der meisten Zeit innerhalb einer halben bis drei Stunden ab. Das heißt, während der meisten Zeit ist die Frau überhaupt nicht fruchtbar, kann sie gar nicht schwanger werden. Und das geht aber nicht so, dann gäbe es kein neues Leben, gäbe es keine Fortpflanzung. Also muss der Körper der Frau, wir haben schon angesprochen, vorbereitet werden. Und das geschieht eben durch den Zyklus. Und jetzt komme ich auf den Zyklus zu sprechen, nämlich es gibt die zwei Phasen. Der Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Menstruationsblutung. Das hat man nur so theoretisch von außen festgelegt, weil man diese Blutung halt sehen kann und dann damit definieren kann. Aber viel wichtiger ist, was im Hintergrund geschieht, dass nämlich am Anfang des Zyklus vom Gehirn, genauer gesagt von der Hypophyse, das ist unser oberstes Sexualorgan, sozusagen Frühlingsboten zu den Eierstöcken geschickt werden. Und dabei handelt es sich um das Hormon FSH, follikelstimulierendes Hormon. Und dieses Hormon kommt nun mit dem Blutkreislauf zu den Eierstöcken und weckt dort 20 bis 25 Eizellen, die seit der Embryonalphase sozusagen dort im Winterschlaf liegen, das ist, so kann man sich es ganz gut merken, wecken diese 20, 25 Eizellen auf. Und sobald die aufgeweckt werden, kommt jetzt etwas ganz Besonderes. Da entstehen um diese kostbaren Eizellen herum, entstehen Schutzhüllen, kleine Eibläschen. Und diese Schutzhüllen sind extrem wichtig. Denn auf dieser Schutzhülle bilden sich nun, ich habe es vorhin angesprochen, unsere Hormone, unsere Östrogenhormone, synonym beste Freundinnen. Und wie es sich für diese besten Freundinnen gebührt, die Östrogene, die helfen nun mit bei der Vorbereitung, von der ich gesprochen habe. Die gehen mit dem Blutkreislauf in jede Körperzelle, habe ich schon gesagt, aber sie kommen natürlich auch auf die Bühne des Lebens, das ist Gebärmutter und Gebärmutterhals und Vagina. Und in der Gebärmutter haben sie nun eine besondere Funktion. Kann man sich vorstellen wie die Maurer, da bauen sie die Gebärmutterschleimhaut auf. Stichwort, sie machen nur den Rohbau. Da kann man noch nicht einziehen, aber das kann man sich gut merken, sie machen den Rohbau. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Es geht ja darum, dass die Spermien nicht ständig in der Vagina versauern. Wir müssen dort das Klima verbessern. Und dazu wird jetzt vom unteren Teil der Gebärmutter, man nennt es den Gebärmutterhals, eine ganz besondere Flüssigkeit gebildet. Und diese Flüssigkeit läuft hinunter in die Vagina. Und diese Flüssigkeit, denken Sie an Asterix und Obelix, ist wie ein Zaubertrank für die Spermien. Und die Spermien, wenn die nun zu dieser Zeit in der Vagina landen, dann werden sie durch diese nun nicht mehr saure, sondern basische, zuckerhaltige Flüssigkeit mit Power und Energie versorgt und können die einen ganz schnell hinauf in die Gebärmutter transportiert werden. Und die anderen, das sind die Genießer, die wollen sich noch länger verwöhnen lassen von diesem Energy Drink sozusagen. Und die gehen direkt an die Quelle. Die bleiben also in dem Gebärmutterhals, dort, wo dieser Energy Drink, dieser Zaubertrank hergestellt wird, und können dort bis zu 5 Tagen überleben und dann von dort aus kontinuierlich weiter nach oben wandern und schauen, ob da vielleicht schon das Ziel ihrer Sehnsucht, eine Eizelle, auf sie wartet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich rede von Zaubertrank und von Energy Drink, was ist das in Wirklichkeit? In Wirklichkeit ist es eine Flüssigkeit, die von den Drüsen des Gebärmutterhalses gebildet wird, ein Sekret, wir nennen es Zervixschleim. Und viele, viele, viele Frauen, und das ist höchst bedauerlich, meinen, wenn sie diesen Zervixschleim wahrnehmen, den kann man nämlich wahrnehmen, man kann ihn sehen, man kann ihn empfinden, man kann ihn fühlen beim Abwischen auf der Toilette, wenn man Pipi macht, man geht auf die Toilette und es flutscht beim Abwischen mit dem Toilettenpapier, dann weiß ich, das ist kein Ausfluss, wie viele Frauen leider Gottes denken, die sogar zum Doktor gehen und sich behandeln lassen, meinen, mit ihnen sei irgendwas nicht in Ordnung, das gehört nicht dahin. Auch die jungen Mädchen, da wird er im ersten Zyklus, in dem ersten lange dauernden Zyklus in der Pubertät, Weißfluss genannt. Nein, in Wirklichkeit muss man sich vorstellen, gäbe es uns alle ohne diesen Energy Drink, ohne diesen Zaubertrank, ohne diesen Zervixschleim nicht, denn nur wenn der da ist und er wird nur von den Östrogenen gebildet, dann können die Spermien überhaupt zur Eizelle aufsteigen und vordringen. Und das heißt also, nur dann weiß ich, wenn ich diesen Zervixschleim sehe, weiß ich, ich bin in der ersten Zyklusphase. Und das ist natürlich eine hervorragende Information, ein Zeichen, das ich von außen total easy sehen kann. Wenn ich mich ein bisschen nass fühle in meinem Vulva-Bereich, wenn ich eben, wie gesagt, auf dem Toilettenpapier einen Schleim sehe. Und der hat, wenn sehr viele Östrogene da sind, hat der die Konsistenz und das Aussehen, wir vergleichen das immer mit der Flüssigkeit aus dieser Aloe Vera Pflanze, die wir als Kosmetik und Heilpflanze ja kennen. Wenn diese Flüssigkeit, wenn wir die so wahrnehmen, wissen wir, wow, es sind total viele Östrogene in meinem Körper. Ich bin in der Eireifungsphase. Ich bin vielleicht ganz nahe schon am Eisprung. So, und wie geht es dann weiter im Zyklus?
Genau das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil damit haben wir sozusagen die erste Phase ja abgeschlossen.
Kurz, wir sind noch kurz, müssen wir noch da bleiben, denn im Eierstock wurde inzwischen nämlich eine einzige Eizelle, es wurden ja mehr aufgeweckt, eine einzige ausgewählt und die allein darf nun weiter wachsen bis zum Eisprung. Und da wächst nicht nur die Eizelle, sondern auch die Hülle wird sehr viel größer und auf der Hülle entstehen natürlich entsprechend viel mehr Östrogene. Das heißt, die Östrogenkonzentration steigt, je reifer die Eizelle wird, umso mehr an. Und kurz vor dem Eisprung ist die höchste Menge, die höchste Östrogenmenge erreicht. Man spricht von einem Östrogengipfel. Und dieser Östrogengipfel, der führt dazu, dass vom Gehirn nun das Signal kommt, jetzt ist die Eizelle reif, jetzt geht es zum Eisprung hin und dann wird vom Gehirn das sogenannte eisprungsauslösende Hormon, man nennt es LH, luteinisierendes Hormon, ausgeschüttet, nach unten zum Eierstock geschickt und dann kommt es zum Eisprung, die Hülle platzt und die Eizelle wird ganz vorsichtig vom Eileiter aufgenommen und jetzt kommt's, diese Eizelle ist nur 12 bis 18 Stunden befruchtungsfähig. Und wenn, also man muss sich das vorstellen, nur in diesen 12 bis 18 Stunden, das ist nicht mal ein Tag, kann die Eizelle von einer Spermie, so sie denn da ist, befruchtet werden. Ansonsten haucht sie sozusagen ihr Leben aus und löst sich auf. Und sie wandert auch nirgends mehr hin. Und manche meinen, die Eizelle würde dann zur Gebärmutter wandern und dann bei der nächsten Blutung ausgeschieden werden. Auch das ist ein Halbwissen. Die Eizelle hat mit der Blutung nichts zu tun. Aber jetzt müssen wir noch zurückgehen in den Eierstock. Die zurückgebliebene Hülle im Eierstock verwandelt sich nun in den sogenannten Gelbkörper, Corpus luteum, genannt so, weil er eine gelbe Farbe hat. Und dieser Gelbkörper bildet nun das zweite weibliche Geschlechtshormon, das Progesteron. Und das Progesteron ist auch wieder ein fleißiger Helfer bei der Vorbereitung. Und das Progesteron hat fünf verschiedene Aufgaben. Erstens, wir haben ja in der Gebärmutterschleimhaut jetzt den Rohbau und das Progesteron, das ist nun, macht nun die Innenausstattung mit ganz vielen tollen Nährstoffen. Zweite Aufgabe, da ja der Körper davon ausgehen muss, dass es zu einer Befruchtung gekommen sein könnte, geht er davon aus, dass jetzt eine befruchtete Eizelle, ein Embryo Richtung Gebärmutter unterwegs ist. Und dann sagt er sich, oh Gott, wenn jetzt da noch neue Spermien kämen, die brauche ich ja gar nicht mehr. Und deswegen ist es jetzt ganz logisch, dass das Progesteron dafür sorgt, dass der Muttermund wieder geschlossen wird und das Angebot mit diesem Cervixschleim, mit diesem Energy Drink ein Ende hat. Das heißt, es kommt jetzt kein Cervixschleim mehr. Und auch das können, am Rande bemerkt, die Frauen wieder, wenn sie denn das gelernt haben, darauf zu achten und wenn sie das Wissen haben, dann geht es ihnen nicht so wie mir. Ich habe immer damals gedacht, als ich das so noch nicht wusste, mit mir ist Gott sei Dank bin ich jetzt wieder gesund. Dieser Ausfluss ist vorbei. Nein, es hat gar nichts mit Gesundheit und Krankheit zu tun, sondern jetzt hat das Progesteron wieder den Muttermund verschlossen, hat die Saison an den Zervixdrüsen beendet und jetzt gibt es keinen Zervixschleim mehr. Und das muss man wissen, wenn man eben jetzt diesen Zervixschleim plötzlich, das ist ein sehr eindrucksvolles Ereignis, das man beobachten kann, eben nicht mehr oder nur noch von einem Tag auf den anderen ganz wenig Zervixschleim oder nur noch ein bisschen weißlichen Zervixschleim und dann vom Gefühl her nur noch Feuchtigkeit und dann Trockenheit beobachten kann. Aber das muss man lernen, kurz lernen. Ja, und das ist ein sehr guter Anhaltspunkt dafür. Jetzt komme ich wieder, auf das Wissen der Zyklusphasen zu sprechen. Wenn diese Zervixschleim-Situation abnimmt und keiner mehr zu beobachten ist, dann ist es ein Anhaltspunkt dafür, dass ich im Übergang von der ersten zur zweiten Phase bin. Ich bin aber noch bei den Aufgaben des Progesterons. Das Progesteron bereitet auch schon die Brustdrüsen vor. Das ist eigentlich viel zu früh, weil das brauche ich ja erst für das Baby. Später, das ja in den meisten Fällen nicht kommt, aber übereifer, kann man sagen. Und die dritte Aufgabe ist, die weiß man eigentlich auch nicht, wozu die gut ist, aber man kann sich's gut merken. Babys brauchen es warm. Vorbereitung. Die Körpertemperatur der Frau steigt durch das Progesteron verursacht um etwa 0,2 bis 0,5 Grad an und bleibt auf dieser, wir nennen es Hochlage, Temperaturhochlage, bis solange Progesteron da ist, das heißt bis zum Ende des Zyklus. Und das ist natürlich ein super tolles Zeichen für Frauen, die das gelernt haben, zu messen mit einem richtigen, anständigen, verlässlichen Thermometer und das auch zu dokumentieren. Das ist kein Hexenwerk, das kann man sehr gut lernen. Und was sie dann wissen können, wenn ihre Temperatur angestiegen ist, wiederum für Sportlerinnen zyklusgerechtes Training. Ich habe einen Eisprung gehabt. Ich weiß, der Eisprung war jetzt und jetzt befinde ich mich in der zweiten Zyklusphase. Wunderbar. Und da kommt noch was dazu, die fünfte Aufgabe. Wenn das Progesteron in unserem Gehirn, Hypothalamus, Hypophyse, ankommt, während der ganzen zweiten Zyklusphase ist es ja vorhanden, dann stoppt das Gehirn die Aussendung von diesem Frühlingsbotenhormon, die Aussendung des FSH. Das heißt, es stoppt eine weitere Eireifung. Es gibt während der zweiten Zyklusphase keinen weiteren Eisprung und keine weitere Eireifung. Was bedeutet das? Und jetzt weiß ich noch was, wenn ich mich auskenne in meinem Zyklus. Diese zweite Zyklusphase ist eine absolut unfruchtbare Zeit. Ich habe die Spermien kommen nicht in den Körper. Ich habe keinen Zaubertrank, keinen Zervixschleim, weil der nicht mehr gebildet wird. Und die eine Eizelle ist schon gestorben sozusagen und es wird keine neue Eizelle gebildet. Das heißt, ich kann in dieser zweiten Zyklusphase nicht schwanger werden. Aber, um da nochmal gleich drauf einzugehen, die zweite Zyklusphase kann von den Zyklustagen her sehr unterschiedlich beginnen. Die kann auch am 28. Tag beginnen, die kann am 30. Tag beginnen und ist dann immer etwa 10 bis 16 Tage lang. Einfach im Anschluss an den Eisprung, wann immer der stattfindet. Die Eireifungsphase ist diejenige Phase, die ganz unterschiedlich lange sein kann. Und wenn eine Befruchtung stattgefunden hat, dann kann sich der Embryo nach einer Woche einnisten in diese wunderbar ausgestattete Gebärmutterschleimhaut und dann wächst der Embryo mit dem Körper der Mutter zusammen und dann kann der Embryo das erste Hormon an den Körper der Mutter schicken, das ist das HCG, und damit teilt er dem Körper der Mutter mit, dass der Gast wirklich gekommen ist, dass der Gast jetzt da ist, damit beginnt die Schwangerschaft. Natürlich weitaus häufiger kommt dieses Hormon, dieses HCG, diese Nachricht natürlich nicht. Und der Gelbkörper und der Körper der Mutter, der Körper der Frau in dem Fall, wartet. Und wenn nach, wie gesagt, 10 bis 16 Tagen, so lange wie die Gelbkörperphase dauert, diese Botschaft, diese Nachricht noch nicht gekommen ist, dann realisiert der Körper, dass der Gast nicht gekommen ist. Und dann braucht natürlich die Gebärmutterschleimhaut nicht mehr aufrechterhalten werden. Und der Gelbkörper stellt seine Produktion ein, das Progesteron nimmt ab, das ist auch Östrogen, das noch gebildet wurde, nimmt auch ab. Und dann kann die Gebärmutterschleimhaut nicht, wie gesagt, nicht mehr aufrechterhalten werden. Und weil wir Frauen reich sind und es uns leisten können, so muss man an der Stelle sagen, können wir es uns leisten, dass wir für jeden neuen Gast, bei jeder neuen Vorbereitung nagelneue, taufrische Luxussuiten uns erstellen sozusagen. Und deswegen wird jetzt diese Gebärmutterschleimhaut, die wohlgemerkt total frisch ist, da ist nichts alt und vergammelt, muss man sagen. Und dann wird diese Gebärmutterschleimhaut mit dem Blut, das Blut ist sozusagen nur das Transportmittel, als Zeichen, dass wir es uns leisten können, als die Tage aus dem Körper fließen. Und jetzt noch ein letzter Satz dazu, weil das Progesteron jetzt nicht mehr da ist und über das Gehirn jetzt keine Eireifung mehr verhindert wird, kann jetzt wieder neues FSH, neue Frühlingsboten ausgeschickt werden und ein neuer Zyklus startet. So, das war's.
Das bedeutet eigentlich, dass das, was viele Frauen in ihrem Zyklus besonders nervt, nämlich das Bluten einmal im Monat über ein paar Tage, eigentlich nichts anderes ist als das große Reine machen, einmal durchwischen?
Naja, ich mag dieses Bild nicht so gern, weil wir bei uns Frauen braucht man nichts Reine machen. Es ist rein. Es ist, so sage ich immer und werde nicht müde, das zu betonen, es ist nichts anderes als der reinste Luxus. Es ist ein Zeichen unseres Reichtums, so wie in der Natur Milliarden Blätter im Frühling entstehen an den Bäumen und im Herbst wieder abfallen und dann wieder im Frühling neu entstehen und so. Da sagt der Frühling ja auch nicht, meine Güte, muss ich mir das alles jedes Jahr antun, jetzt spare ich mal. Nein, so reich wie die Natur ist auch die Frau, die kann sich das eben leisten, dass sie diesen ganzen Luxus, und zwar wohlgemerkt frisch und unverbraucht, einfach aus dem Körper fließen lässt, weil jeder neue Gast neue Luxussuiten bekommen soll. So, das Bild würde mir am besten gefallen. Und es entspricht auch uns als Frauen, würde ich sagen.
Dann wissen wir jetzt, woher der Begriff Luxusweiber eigentlich kommt.
Ja, das meine ich auch so.
Jetzt hast du mehrfach gesagt, wenn die Frauen ihren Zyklus kennen, wie lerne ich denn meinen Zyklus idealerweise kennen? Gerade wenn du sagst, das kann auch von Monat zu Monat unterschiedlich sein, stelle ich es mir schwierig vor, für sich selber wirklich zu erkennen und herauszufinden, in welcher Zyklusphase bin ich gerade, wie sieht mein Zyklus normalerweise aus. Was kannst du gerade jüngeren Frauen da raten? Wie lernt man sich und seinen Zyklus besser kennen?
Ja, ich vergleiche das ein bisschen mit der Fahrschule. Wir sind alle geneigt, ziemlich viel Aufwand zu betreiben, um eine Fähigkeit in unserem Leben zu lernen, nämlich fahren zu lernen, Autofahren zu lernen. Na gut, inzwischen ist das ein bisschen zurückgegangen, weil das Autofahren nicht mehr so in ist. Trotzdem, wenn man sich das vorstellt, da gibt man ganz viel Geld aus und ganz viel Aufwand und dann muss man noch eine Prüfung machen. Und ein bisschen, ganz, ganz, ganz abgeschwächt analog ist das so, wenn ich eine Fähigkeit für mein ganzes Leben lerne, nämlich meinen Körper kennenlerne. Und natürlich gibt es da Möglichkeiten. Es gibt mündliche Beratung, es gibt Online-Beratung, es gibt aber auch gute Bücher, muss man vielleicht, wir würden das wahrscheinlich, denke ich, verlinken können hier, gute Bücher und Anlaufstellen, wo ich einmal mir die Mühe mache, so ein Buch durchzulesen. Und dann gibt es auch ein paar gute Apps. Und ich werde nicht umhin können, diese besten Zeichen des Zyklus, die mir eine ganze Menge über meinen Körper aussagen, in welcher Phase ich mich befinde, nämlich den Zervixschleim, also die sogenannte Zervixschleimbeobachtung und die Temperaturmessung, die man, wenn man das beherrscht, wirklich auf, gerade wenn es nicht um Verhütung geht, wenn es nur um zu wissen, wo ich mich befinde, gerade im Sport, brauche ich nur ein paar, wenn ich das gelernt habe, ein paar wenige Tage messen, so um den Eisprung herum, dass ich diesen Temperaturanstieg wahrnehme. Und dann habe ich ohne viel Aufwand, ich muss wieder zurückkehren zum Zervixschleim, das ist wirklich, wenn ich das einmal gelernt habe, absolut ohne jeden Aufwand, so wie ich stehe, gehe, sitze, weiß ich, wie ich mich in meinem Scheidenbereich, im Vulva-Bereich, im Vaginalbereich fühle, ob das trocken ist, ob das feucht ist, ob ich mich nass fühle und ob es flutscht beim Pipi machen, abwischen oder ob ich den Schleim auf dem Toilettenpapier sehen kann. Das ist völlig ohne Aufwand. Also das kann man abhaken. Das muss man einmal lernen und dann ist es so, wie wenn ich muss ja auch nicht nachdenken, wenn ich Durst habe und meine Zunge trocken ist oder wenn der Magen knurrt, dann weiß ich ganz automatisch, ich habe Hunger und brauche nicht darüber nachdenken. Oder wenn ich aufs Klo muss und die Blase ist voll, dann ist es auch augenfällig. Und genauso kann ich die Zervixschleimbeobachtung lernen und dann habe ich ein ganz tolles Zeichen, das mir schon einen sehr guten Anhalt gibt, wo ich mich in meiner Zyklusphase befinde. Und wenn ich es noch genau wissen will, kommt eben noch dieses tolle Zeichen, dass ich ganz genau weiß, wo der Eisprung stattfindet dazu, also die Temperaturmessung. Und dann bin ich damit im guten Bereich. Dann habe ich eine Körperkompetenz, dann weiß ich auch, wann ich meine nächste Blutung zu erwarten habe und kenne mich aus. So würde ich das sagen.
Und ist es dann sinnvoll, das für sich selber auch zu dokumentieren?
Ja, das habe ich möglicherweise jetzt vergessen. Ohne Dokumentation geht es nicht. Dann finde ich keine Systematik raus. Und die Dokumentation kann ich ganz old-fashioned mit einem, wir nennen es Zyklusblatt, mit Bleistift und Papier machen, mit einem Zyklusblatt, die gibt es auch bei der Verlinkung, können wir das machen. Oder ich habe eben eine sehr gute App, gibt es einige gute Apps, wo man das dann wirklich in die App eingeben kann und da dann auch sehr gute Infos dazu bekommt. Die beiden Möglichkeiten gibt es, aber man muss es immer dokumentieren.
Genau, und sowohl gute Apps wie auch deine Buchempfehlung, die gibt es natürlich dann auch noch als Hinweis in den Shownotes, muss jetzt keiner mitschreiben. Nun haben ja gerade Sportlerinnen mit viel Reisen, mit dem Wechsel von Zeitzonen und Regionen, Temperaturunterschiede von einem Wettkampfort zum anderen, da kommt noch ein Höhentraining dazu, all das. Das sind ja alles Rahmenbedingungen, wo es eben so eine bestimmte Form von Gleichmäßigkeit, die zumindest häufiger ausgesetzt ist. Behindert das in irgendeiner Form, seinen eigenen Zyklus so gut kennenlernen zu können?
Natürlich kann das eine Herausforderung sein, aber es sollte einem nicht davon abhalten, denn zumindest diese Zervixschleimbeobachtung ist ja nicht an irgendwelche Klimazonenveränderungen gebunden. Natürlich kann das mit der Temperaturmessung etwas schwierig sein, aber wir sagen immer, einfach messen, also am Anfang muss man ein bisschen regelmäßig messen, aber eben gleich mal eine falsche Information aus der Welt zu schaffen. Man muss niemals zur gleichen Zeit messen. Also es wäre völlig unpraktikabel in unserer heutigen Zeit. Würde ich trotzdem messen und dann schauen, ob sich eine gute, schöne Temperaturkurve ergibt. Und im Grunde genommen ist es wirklich, habe ich schon gesagt, kein Hexenwerk, das zu lernen. Und dann habe ich eben so eine Körperkompetenz gewonnen, die ich mein ganzes Leben lang brauchen kann.
Und diese Körperkompetenz ist aber, wenn ich dich richtig verstehe, nicht hundertprozentig verlässlich, wenn es um das Thema Verhütung geht. Und auch das interessiert natürlich junge Frauen, egal ob sie Sport machen oder nicht.
Das würde ich so nicht sagen. Also ich habe ja zusammen mit der Arbeitsgruppe NFP diese symptothermale Methode in Deutschland mitentwickelt.
Das musst du einmal auf Deutsch sagen, bitte, für uns.
Symptothermale Methode. Symptothermale Methode, das ist die Methode, wo mit richtigen, guten, verlässlichen Regeln der Zervixschleim und die Temperatur, Zervixschleim und Temperatur, thermal ausgewertet, also dokumentiert, beobachtet, dokumentiert, ausgewertet wird. Und dann die fruchtbare und unfruchtbare Zeit anhand dieser Symptome bestimmt wird. Und diese symptothermale Methode, wenn man sie richtig gelernt hat, 3 Monate etwa, 3 Zyklen, und dann auch richtig anwendet und nicht in der fruchtbaren Zeit Verkehr hat, das ist natürlich klar, dann ist die vergleichbar mit der Pillensicherheit, die Methodensicherheit. Deswegen ist es ist nur so, wenn Frauen einen verlängerten Zyklus haben, dann kann es sein, also beispielsweise diese Eireifungsphase, von der ich jetzt schon so oft gesprochen habe, lang ist und der Eisprung spät stattfindet, dann kann es sein, dass die potenziell fruchtbare Zeit verlängert ist und die Phase, in der ich keinen vollzogenen Geschlechtsverkehr haben kann ohne Kondom. Die Phase kann verlängert sein. Aber das ist alles etwas, was ich lernen muss. Es ist also nicht eine Frage der Sicherheit, sondern wenn dann ich wirklich unregelmäßige Zyklen habe, dann ist es eher eine Frage der Akzeptanz, aber nicht der Sicherheit.
Jetzt haben wir über den Zyklus als Ganzen ja gesprochen. Das Thema Verhütung beschäftigt dich auch intensiv und dann natürlich insbesondere die natürlichen Verhütungsmethoden. Aber es gibt ja auch die chemischen und gerade viele Sportlerinnen entscheiden sich ja zum Beispiel für die Pille.
Das ist richtig. Bei der Pille ist es nun so, man sagt ganz allgemein, wenn Frauen die Pille nehmen, dann kriegen sie, also wenn man von den normalen klassischen Pillen spricht, dann kriegen sie Östrogen und Gestagen, Östrogen und Progesteron. Und das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Es wird da fälschlicherweise immer von Östrogen und Progesteron gesprochen. Und in Wirklichkeit handelt es sich um Östrogen- und Progesteronersatzstoffe. Warum ist mir das zu wichtig? Diese Ersatzstoffe haben durchaus einige gleiche oder ähnliche positive Wirkungen wie unsere körpereigenen Östrogene. Aber sie haben einige wichtige Wirkungen nicht. Beispielsweise sind Frauen durch ihre körpereigenen Hormone bis in die Wechseljahre, solange sie also diese körpereigenen Hormone haben, signifikant besser vor Thrombosen und Schlaganfall geschützt, Embolien geschützt, als Männer. Und diese Schutzfunktion wird jetzt leider Gottes durch diese Ersatzstoffe entweder ganz aufgehoben oder stark vermindert. Und das muss man wissen. Und dann muss man wissen, wenn die Östrogenersatzstoffe von außen zugeführt werden, dann haben die ja immer eine gleichbleibende Konzentration. Und da fehlt dieser hervorragende Konzentrationsanstieg, dieser Peak vor dem Eisprung. Und dieser Peak, das muss man wissen, wir haben jetzt noch gar nicht über die Knochengesundheit gesprochen, wo die Östrogene so wichtig sind. Dieser Peak führt nochmal zu einer Förderung der, man spricht von Osteoblasten, diejenigen, die Knochenaufbau machen, dass die Osteoblasten gestärkt werden. Und dieser Peak fällt mit den künstlichen, beziehungsweise mit den Östrogenersatzstoffen weg. Und dann gibt's noch eine Sache, dass dadurch, dass man die Nebenwirkungen mit Thrombose, Embolie vermeiden möchte, ist in den letzten Jahren, seit es diese Pillen gibt, die Östrogenkonzentration immer weiter erniedrigt geworden, immer weiter zurückgefahren worden, was letztlich bedeutet, dass es sein kann, dass unter der Pille grundsätzlich zu wenig Östrogen gerade den jungen Frauen zugeführt wird, die eigentlich die Östrogene, vielleicht schiebt man das nochmal ganz bewusst ein, die Östrogene unbedingt brauchen für ihren Knochenaufbau. Und ab Mitte bis Ende 20, dann geht es sozusagen abwärts, dann wird von diesem Reservoir nur noch gezehrt. Und wenn jetzt durch die Tatsache, dass die Frau, da kommen wir vielleicht noch drauf, überhaupt keinen Zyklus hat, vielleicht Amenorrhoe, da kommen wir noch drauf, oder durch die hormonelle Verhütung zu wenig Östrogenen bekommt, dann kann es sein, dass das Knochenreservoir nicht ausreichend gut angelegt werden kann. Kann sein. Und das ist natürlich total schade. Das gibt Osteoporose, kann zu Osteoporose führen im Alter, aber es kann, und jetzt kommen wir kurz auf die Sportlerinnen nochmal zu sprechen, kann auch schon in diesen jugendlichen Leistungssportzeiten dazu führen, wenn die Knochenstruktur nicht ausreichend gut aufgebaut ist, dass es zu Stressfrakturen, zu Ermüdungsbrüchen kommt, wenn nicht genügend Östrogene da sind. Aber da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, wenn die Frauen oder jungen Frauen überhaupt keinen Zyklus haben, weil da fehlt ihnen nämlich leider Gottes komplett das Östrogen. Und das fehlt ihnen allerdings, auch, wenn es gibt ja unter den hormonellen Verhütungsmethoden jetzt zunehmend sogenannte östrogenfreie Präparate. Und da muss man ganz fest aufpassen, weil da wird bewusst, um Nebenwirkungen zu vermeiden, gar kein Östrogen von außen gegeben. Und es wird dadurch, durch den Wirkungsmechanismus dieser Pille, die, wie das Progesteron am Gehirn sagt, bitte, jetzt ist Progesteron da, jetzt darf keine weitere Eireifung stattfinden. Dieser synthetische Ersatzstoff, das Gestagen, führt ebenfalls dazu, dass keine Eireifung stattfindet. Und wenn keine Eireifung stattfindet, dann gibt es auch kein Östrogen, kein körpereigenes. Und von außen wird auch keines zugeführt. Was heißt das? Ich habe von außen keins, habe von innen keins, ich habe leider Gottes gar keins. Und das ist nicht gut für uns Frauen.
Du hast mir im Vorgespräch einen Satz gesagt. Du sagst, dass östrogenfreie hormonelle Verhütungsmethoden schicken junge Frauen in die Wechseljahre.
Ja. Ja, man kann sozusagen sagen, wenn von außen kein Östrogen und von innen kein Östrogen da ist, dann sind junge Frauen ohne Östrogene. Da werden sie damit mehr oder weniger in die Wechseljahre geschickt. Und das sehen wir an manchen Auswirkungen. Gerade da muss man wirklich wo das relativ offensichtlich ist, die 3-Monats-Spritze jetzt zitieren. Da kriegen diese jungen Frauen Hitzewallungen, Schweißausbrüche, die Libido sinkt, die kriegen depressive Verstimmungen und sind natürlich überhaupt nicht gut drauf. Und es ist ganz klar, dass ihre Knochen Schaden nehmen und das ist traurig.
Lass uns jetzt eingehen auf die jungen Frauen, die gar keinen Zyklus haben.
Ja. Ja. Also da muss man sagen, es gibt natürlich Frauen, es gibt natürlich im Leben von Frauen ganz verschiedene Situationen, wo der Körper, die Psyche Stress erleidet. Das kann psychischer Stress sein, es kann körperlicher Stress sein, das können Essstörungen sein, das kann ein Energiemangel sein. Also das kennen wir ja alle auch unter anderem im Leistungssport. Und da gibt es die Situation, dass unser Körper und entsprechend unser oberstes Sexualorgan, Hypophyse und Hypothalamus, zu der Erkenntnis kommen, nein, im Augenblick sind andere Vorgänge im Körper wichtiger. Ich muss sozusagen die wichtigsten lebenserhaltenden Vorgänge im Körper aufrechterhalten, Kreislauf, Stoffwechsel und so weiter. Und dann sagt sich unser Körper, diesen Luxus Fortpflanzung kann ich mir nicht leisten im Augenblick. Was macht er? Er sagt sich, okay, ich schicke jetzt mal kein FSH, keine Frühlingsboten zum Eierstock. Es sollen dort keine Eizellen aufgeweckt werden. Okay, wenn keine Eizellen aufgeweckt werden, logischerweise wissen wir inzwischen alle, dann wird auch kein Eibläschen gebildet und damit auch keine Östrogene auf diesen Eibläschen. Wenn keine Östrogene gebildet werden, dann kann auch der Rohbau für die Gebärmutterschleimhaut, der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut nicht stattfinden. Und natürlich, wenn schon gar keine Eireifung stattfindet, gibt es natürlich auch keinen Eisprung und keine zweite Zyklusphase mit Progesteron. Das heißt, der Körper dieser Frau hat keine Östrogene und natürlich auch kein Progesteron. Und nach außen wird das deutlich, indem keine Blutung stattfindet, weil wenn nichts aufgebaut wird, kann auch nichts abbluten. Und wir sprechen definitionsgemäß von einer Amenorrhö, wenn über 90 Tage, mindestens 90 Tage, keine Blutung stattfindet. Und das ist natürlich, ich habe schon gesagt, für Leistungssportlerinnen, die sagen, naja, ich brauche eh keine Fortpflanzung, keine Vorbereitung auf den Gast. Das ist ist natürlich verständlich und insofern wäre das keine Problematik. Aber ich wiederhole es noch einmal, ich habe halt keine Östrogene und damit habe ich kein Leistungshormon, kein Gesundheitshormon, Wohlfühlhormon und Knochenaufbauhormon. Und das kann eben unsere komplette Gesundheit beeinträchtigen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen sollten wir schauen, dass wir unsere Stressfaktoren, wie auch immer sie geartet sind, wie ein Seismograph unseren Zyklus anschauen und sagen, der sagt mir, wie es mir geht und mich danach auch mit der Art und Weise, wie ich mit Stress umgehe, dann auch danach richten.
Wir haben heute sehr viel gelernt und ich finde, wir haben vor allen Dingen gelernt, dass man sehr genau auf seinen Körper hören muss und sich immer mal wieder auch genauer angucken muss, was da so passiert und sich auch immer wieder klar macht, warum das passiert und dass das alles irgendwie auch einen Sinn hat.
Ja, so ist es.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und uns sehr, sehr viel erklärt hast.
Ich danke auch.
Du willst mit Athleten Deutschland noch weitere Tabus brechen? Dann unterstütze gerne unsere Arbeit mit deiner Spende. Das geht unter www.athleten-deutschland.org.
Was haben wir heute gelernt? Der Menstruationszyklus ist mehr als nur die Regelblutung. Menstruationszyklen können variieren. In der Regel gilt der Abstand zwischen 21 und 35 Tagen. Der Menstruationszyklus lässt sich in 4 Phasen einteilen und die charakteristischen Hormone sind Östrogene und Progesteron. Und es hat echt einen Mehrwert, wenn man sich mit seinem Körper auseinandersetzt und ihn gut kennenlernt. Positives Mindset gegenüber dem Zyklus, das ist wichtig. Wenn man den Zyklus nicht als lästiges Übel begreift, sondern als Gesundheitsmarker, dann ist es halb so schlimm. Das war die Folge Allgemeinwissen Zyklus bei Blut, Schweiß und Training, dem Podcast von Athleten Deutschland. Schreibt uns bei Instagram oder Facebook oder gerne auch an podcast@athleten-deutschland.org. Wenn er euch gefällt, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, bewertet ihn und abonniert ihn dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Tschüss, moin moin und bis bald.
Blut, Schweiß und Training ist ein Podcast von Athleten Deutschland. Host Sandra Mahn. Redaktion Julia Hollnagel, Elisabeth Kirschbaum und Katharina Fischer. Executive Producer Julia Hollnagel. Produktion und Schnitt Martin Seidemann.